Wenn man starkes Leid erfährt und harte Zeiten durchmacht, wird man auch stark. Schlechte Zeiten bringen starke Menschen hervor.
Das ist die Stimme des Thüringer Rappers Sonne Ra. Eine starke Persönlichkeit mit einer wirklich bewegten und sehr bewegenden Geschichte.
Das hier ist meine Geschichte. Auf meinem Ausweis steht ja immer noch Steffen Schmidt. Ich hatte mit 14 eine Identitätsänderung. Ich heiße eigentlich Rashid. Meine Eltern durften nicht heiraten, deshalb hieß ich dann Rashid Schmidt. Mein Papa kommt aus Algerien.
Rashids Geschichte steht stellvertretend für die Geschichten der Kinder von sogenannten Vertragsarbeitern in der DDR der späten 1980er Jahre. Wir trafen Sonne Ra in Dresden, in den Studios von Kollo Radio, und Danilo von der postmigrantischen Initiative, der selbst bekennender Sonne Ra-Fan ist, hat ihn lieber mit dem Auto vom Bahnhof Dresden-Neustadt abgeholt, denn sicher ist sicher. Dann hier am Mikrofon fanden beide sehr schnell ins Gespräch und ich habe eher einen Talk über Musik erwartet, über kreative Prozesse, irgendwelche Features, naja, über all das, worüber ich mich sonst mit Hip-Hopern unterhalten würde. Tatsächlich ging es dann aber um Fremdenhass, Alltagsrassismus, um strukturellen Rassismus, um Vorbehalte und Vorurteile, auch innerhalb der Hip-Hop-Szene und den Hip-Hop-Medien. Ja, und es ging um mangelnden Support von Seiten der freien Radios. Es waren in erster Linie politische Themen, die uns hier und vor allem ihn beschäftigt haben. Dabei sieht sich Sonne Ra nun ganz und gar nicht als agitierenden Flugblatt-Rapper.
Ich bin tatsächlich kein politischer Rapper. Ich sage immer wieder, was mir passiert ist, ist politisch. Ich bin eigentlich so ein funky Dude.
In den nächsten Minuten hört ihr nun die Geschichte von Sonne Ra. Und die spiegelt auch 4 Jahrzehnte deutsche Geschichte wider, aber eben von einer Seite, die wir sonst nicht zu sehen bekommen oder erst gar nicht sehen wollen. Aber drehen wir die Zeiger der Zeit einmal zurück und werfen einen Blick nach Thüringen in die späten 1980er Jahre. An Thüringen als Bundesland war da noch nicht zu denken. Hier gab es die Bezirke Gera, Suhl und Erfurt. Klar, Touristenmagnete mit tollen Landschaften, teuren Hotels, viel Wintersport, aber auch viel Industrie. In Suhl Rüstung, Jagdwaffen, die Simson-Werke, die diese inzwischen kultigen Motorräder hergestellt haben. In Erfurt Maschinenbau, viel Halbleiterindustrie. Im Funkwerk Erfurt wurden Mikroprozessoren hergestellt. Das sollte mal so ein kleines Silicon Valley werden. Und Carl Zeiss Jena ist wahrscheinlich noch vielen Leuten ein Begriff, die was mit Fotografie am Hut haben. Und in Gera gab es die Wismut als deutsch-sowjetisches Bergbau-Aktienunternehmen. Und die haben da das radioaktive Element Uran abgebaut. Das braucht man eher für militärische Zwecke als für zivile, also für U-Boote und Wasserstoffbomben. Ja, und so eine Industrieregion braucht natürlich auch viele Arbeitskräfte, viele super qualifizierte Arbeitskräfte, aber auch ausreichend für die vielen monotonen und schweren Arbeiten, die für die meisten DDR-Bürgerinnen und Bürger nicht mehr sonderlich attraktiv waren in den späten 80er Jahren. Da wusste sich die DDR aber zu helfen und nutzte einerseits die Arbeitskräfte der Sowjetsoldaten und schloss andererseits Verträge über den RGW, den Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe, mit sozialistischen Bruderländern wie Vietnam, Algerien, Kuba, Angola, Jemen, Polen, Ungarn und Nicaragua. Und dann wurden Arbeiterinnen und Arbeiter delegiert in die DDR mit zeitlich befristeten Verträgen. Manche durften nur 2 Jahre bleiben, andere 6 Jahre. Ja, Delegation, das klingt erstmal nach Auszeichnung, aber das Leben hier sah dann doch mitunter sehr trist aus. Pendeln zwischen Arbeiterwohnheim und Betrieb, keine privaten Kontakte zu DDR-Bürgerinnen und Bürgern, keine Beziehungen und schon gar keine Schwangerschaften. Tja, manchmal kam es dann doch anders. Rashids Vater kam aus Algerien. Er war einer dieser 192.000 Vertragsarbeiter in der DDR. Einer von 3.187 in Erfurt. In Dresden gab es zum Vergleich 7.500 Vertragsarbeiter zu der Zeit.
Das waren Vertragsarbeiter, die kamen dahin, waren in solchen Wohnheimen irgendwie drin so und mussten da auch drin bleiben und dann mussten die wieder zurück. Die haben dasselbe Geld bekommen wie die DDR-Bürger. Es gab halt auch ein paar gute Sachen, aber integrieren sollten die nicht.
Das Wort Integration gab es in der offiziellen DDR-Sprache in dem Zusammenhang gar nicht.
Stand ja gar nicht zur Debatte, sondern es war eher so eine Art Arbeitsaustausch. Mein Papa zum Beispiel, Der war ja kein Gastarbeiter, wie man das sagt, sondern er war ein Vertragsarbeiter.
Die DDR-Politik zeichnete das vor, was sich nach der Wende in den 5 neuen Bundesländern auch im Zusammenleben offenbart hat. Hier ging es nicht um Menschlichkeit oder Miteinander und schon gar nicht um kulturellen Austausch. Hier ging es allerhöchstens um Arbeitskraft. Käuflich, austauschbar, versteckt vor den Blicken der Bevölkerung, so als hätte die Wirtschaftsnomenklatura der DDR schon einen Riecher dafür gehabt, dass die braune Gesinnung, die Angst vor Überfremdung aus Nazizeiten noch in der Bevölkerung schlummert.
Diese Politik letztendlich hat ja dazu geführt, dass die Menschen sich niemals in die Gesellschaft integrieren konnten. Die sollten ja wieder weg.
Die sollten wieder weg. Menschen aus dem Ausland als Ware, als Produktionsvieh ohne eigenen Willen zu betrachten, das knüpfte direkt an die Rassenideologie der Nazis. Ich finde es absolut nicht richtig und den Faschismus total verharmlosend, die DDR mit der Nazi-Diktatur gleichzustellen, aber in dem Punkt sehe ich da eindeutige Überschneidungen. Schieben, treiben, deutsche werbende Bewegung. Bis 1988 drohte Vertragsarbeiterin bei Schwangerschaften eine direkte Abschiebung. Die einzige Alternative zur Abschiebung war eine Abtreibung.
Dann kann man ja auch sehen, dass durch die Politik in der DDR eine Integration von ausländischen Menschen überhaupt gar nicht gewollt war.
Es gab keine Integration von Ausländern in der DDR, nur Exploitation. Ausbeutung. Es gab Fremdenfeindlichkeit und Ausländerhass auf allen Ebenen der Gesellschaft. Das konnte der staatlich verordnete Antifaschismus nicht übertünchen.
Es waren Vertragsarbeiter, die kamen dahin, waren in solchen Wohnheimen irgendwie drin so und mussten da auch drin bleiben und dann mussten die wieder zurück. Die haben dasselbe Geld bekommen wie die DDR-Bürger. Es gab halt auch ein paar gute Sachen, aber zu integrieren sollten die nicht.
Der staatlich verordnete Antifaschismus in der DDR konnte die Ausländerangst und den Fremdenhass, den es wirklich auf allen Ebenen der Gesellschaft gab, nicht übertünchen.
Dann sollten die aber wieder weg, die Alis und so, die sie dann 75 gejagt haben und töten wollten in ein Postgebäude rein, wo sie sich dann geschützt haben und so, wo die 300 Erfurter losgezogen sind.
Das, worauf Sonnerat hier anspielt, sind die ersten ausländerfeindlichen Ausschreitungen in der DDR. Von diesem Pogrom wusste ich bis dato nichts. Ich habe nachgehakt und wurde fündig in den Archiven des Mitteldeutschen Rundfunks Thüringen. Die Erfurter Innenstadt verwandelte sich in eine Hölle für Menschen aus Algerien. Mitten im Sommer 1975, vom 10. bis 13. August. Gerüchte machten im Vorfeld die Runde. Die Algerier würden Frauen vergewaltigen, besser verdienen, saufen und faulenzen. Aber nichts davon stimmte. Und den Gerüchten folgten dann Schlägereien. Jugendliche brachen einem Algerier die Nase, ein anderer wurde mit Latten und Stangen von einer Baustelle verprügelt, ein Schäferhund wurde auf die Algerier gehetzt und am 12. August rannten Algerier dann panisch durch die Erfurter Innenstadt auf der Flucht vor 300 Deutschen, die da eine regelrechte Hetzjagd betrieben. Die Volkspolizei leitete die Vertragsarbeiter in den Hof der Erfurter Hauptpost. Und vor der Post grüllten dann bis zu 300 Deutsche Parolen wie »Schlag die Algerier tot, jagt sie heim, sie sollen wieder den Busch scheren«. Als das geschah, war Rashid noch nicht auf der Welt. Aber das Ereignis sollte jetzt schon seinen Lebensweg ebnen. Traumata können vererbt werden. Am 13. August versammelten sich dann 132 Rassisten vor dem Arbeiterwohnheim der algerischen Vertragsarbeiter. 57 wurden festgenommen oder zugeführt, wie das im Volkspolizeislang hieß. 3 kamen in Untersuchungshaft. Und das war 1975, 30 Jahre nach dem Untergang des Dritten Reichs und 15 Jahre vor der deutschen Einheit, vor dem nächsten großen Einschnitt in Rashids Familienbiografie.
Dann gab es so schlimme Geschichten, die mir passiert sind, halt, weißt du, so mit Nazis, richtig verrückte, gewalttätige, brutale Ereignisse, ja, haben mein Leben dann halt so geprägt und mich auch teilweise verstört, dass dann meine deutsche Familie gesagt hat, dass meine Identität geändert werden muss, dass ich eigentlich nicht so dunkel bin, dass der Name mein Problem ist. Rashid, jeder hieß da Thorsten, Stefan oder Marcel oder sowas und dann war da so ein Rashid mit schwarzen Haaren, es ging irgendwie gar nicht alles.
Die Ereignisse im Leben des jugendlichen Rashid überstürzten sich und überforderten ihn und seine Familie.
Da gab es dann auch eine Entführung und nach dieser Geschichte dann so war ich dann so verstört, dass ich nicht mehr in die Schule gehen wollte. Ne? Und dann hat dann meine deutsche Familie war auch überfordert. Die wussten gar nicht, die wollten nur ihre Ruhe haben. So, meine Mama war alleine, mein Papa ist schon gestorben. So waren die alle überfordert und konnten da auch jetzt nicht mir beistehen und haben dann gesagt, du musst deinen Namen ändern. Dann wurde ich dann mit 14 dahin geschickt und hieß dann auf einmal Steffen mit Vornamen, mit dem ich mich auch nie anfreunden konnte. Bin dann ans andere Ende von der Stadt gezogen und sollte dann da als Steffen Schmidt neu anfangen.
Aus dem 14-jährigen Rashid Schmidt mit den Initialen RS wurde über Nacht Steffen Schmidt.
Meine Initialen sind SS. Wollt ihr mich verarschen oder was?
Was macht so eine Identitätsänderung mit und aus einem Teenager? Dann auch noch so eine mit so einem herben Beigeschmack.
Ich war ja so im Kopf so deformiert, so kaputt, auch durch diese Identitätsänderung und diese ganzen Geschichten.
Neue Impulse bekam Rashid erst durch eine engagierte Jazzpoetin, die es aus Atlanta in den USA in den 1990er Jahren nach Erfurt verschlagen hatte.
Sharifa hat dann zu mir irgendwann gesagt, ja Rashid, in der Schule hast du vielleicht erst eine 6 bekommen, weil du dir das nicht mehr anhören kannst, aber von Allah hast du eine 1 bekommen für das, wie stark du jetzt bist. Vielleicht probierst du es einfach mal mit Rap.
Das war der Startschuss für Rashid, der sich dann als Musiker zuerst das provokative Pseudonym SS-Häuptling zugelegt hat.
Seit dieser Zeit habe ich dann angefangen, zusammen mit Sata Jamama, das ist auch die Mama meiner Kinder geworden ist, haben wir dann die ersten 4 Alben produziert unter dem Namen Jabam, haben einige sehr schöne Alben zusammen gemacht, Per Music und Eingeborene Außerirdische. Genau wie dann SS Häuptling mit Haji sagt Gesundheit und Hims heißt ein anderes Album hier in meiner Seele. Das ist auch alles nur im Untergrund eigentlich veröffentlicht worden.
Sein Pseudonym war nicht mal unbedingt hilfreich, dabei Konzerte zu bekommen und sorgte manchmal wirklich für eigenartige Situationen.
Zum Beispiel bin ich dann in Rostock aufgetreten, in der alten Zuckerfabrik. Und da waren auch 1, 2, 3 Leute drin, die hatten einen Seitenscheitel und einen deutschen Landaufnäher drauf und haben sich hingestellt, SS-Häuptling! Und sind gekommen wegen diesem SS-Ding.
Diese Musik hatte Ecken und Kanten und ging nicht allen so leicht ins Ohr wie etwa die von anderen aufstrebenden Hip-Hopern in Thüringen. Aber sie war Rashids Sprachrohr.
Clouseau. Der war da eine gefeierte Nummer so. Weißt du, was wir für Musik gemacht haben? Wir waren scheiße böse, wir waren wütend, wir waren wahnsinnig, wir waren wütend, Mann. Wir haben ganz schlimme, wütende Musik auch gemacht. Lieblich auch viel, aber auch wütend. Und wir waren auch in der Stadt wütend. Ich habe auch viel rumort. Ich habe mich auch bewaffnet. Ich bin auch rumgezogen und ich war radikal auf jeden Fall so. Ich habe auch Nazis gejagt und so. Wir sind richtig in Schlachten gezogen mit Knarren.
Das Leben in der Defensive war nun vorbei. Rashid lernte sich zu wehren und sich auszudrücken mit seiner Musik. Er eroberte die Bühnen im gesamten deutschsprachigen Raum, aber nicht die in Thüringen, bis heute nicht. Und das frustriert ihn.
Ich mache jetzt seit circa 22 Jahren Musik und ich bin schon zigmal in Baden-Württemberg aufgetreten. Ich glaube, ich bin über 20 Mal in Bayern aufgetreten. Ich bin in Rheinland-Pfalz, in Nordrhein-Westfalen, in Hamburg, selbst in Rostock, Mann, in Leipzig, Berlin, überall. Selbst in der Schweiz, Aarau, Basel, Zürich, Österreich, in Wien bin ich aufgetreten. Oder im Hip-Hop-Camp in der Tschechei bin ich auch aufgetreten. Ich bin wirklich schon viel rumgekommen, aber in Thüringen, Herr Seppi. Dresden, okay, einmal bin ich hier aufgetreten. Aber in Thüringen direkt, mein Bundesland? Nur in Erfurt.
Ganze 4 Konzerte hatte er in Erfurt. Eins davon organisiert von der Antifa.
Ich bin weder in Jena, noch in Weimar, noch in Nordhausen, Eisenach, Gotha, Arnstadt oder sonst in irgendeiner Stadt, Suhl, Gera, Jena, was weiß ich, wie die alle heißen. Ich bin da auf jeden Fall nie aufgetreten. Nie, nie.
Nicht nur in Thüringen stieß seine Musik auf taube Ohren, auch große Hip-Hop-Medien watschten seine Musik ab mit Rezensionen weit unter der Gürtellinie und tief im rassistischen Fahrwasser.
Zum Beispiel die Juice, eines der etabliertesten, größten Hip-Hop-Magazine in ganz Deutschland, Schweiz, Österreich und so. Da haben wir das damals hingeschickt, diese Musik mit Wildes Tier und noch einen Schritt weiter und alles und Lieder. Weißt du, was da für Reviews gab? Sowas wie, ja, diese zwei Jungs denken, dass sie Hip-Hop machen, aber das ist für jeden Hip-Hopper nur zum Wegrennen, hat er geschrieben. Dann hat der Tone geschrieben, wir wissen nicht, was es ist. Ich kann es nicht verstehen. Ist es arabisch, mongolisch oder afrikanisch? Das hat er gesagt. Derselbe, der dann 10 Jahre später, als es dann in geworden ist, Cello und Abdi zum Beispiel, zwei Rapper aus Frankfurt, dafür groß gelobt hat, so einen Sprachgulasch zu machen und so, ne? Das haben wir 1998, 99 haben wir damit, sowas haben wir da schon gemacht und haben das auch zur Juice geschickt und die haben das alles überhaupt gar nicht wertgeschätzt. Und nach dieser Review haben wir auch beschlossen, Deutschland komplett eigentlich uns überhaupt gar nicht irgendwo anzubiedern bei diesen ganzen sogenannten weißen Medien, die überhaupt gar nicht checken, was da überhaupt läuft.
Überhaupt die Lebenswelt der Deutschrap-Szene hatte mit seiner Lebenswelt so gar nichts zu tun.
Diese ganzen betuchten, ja, ich mache Hip-Hop-Musik, Text und Ton und so, damit konnten wir den Scheiß anfangen. Wir waren wütend, junge, labelmäßig gesehen, böse Kanacken einfach für die Leute, haben da überhaupt keinen Anschluss gefunden.
Absurd wurde es für Sonnera ab dem Punkt, als er sich Rassismusvorwürfe aus Hip-Hop-Kreisen gefallen lassen musste.
Die haben uns des Rassismus bezichtigt. Ihr seid ja rassistisch und sowas. Und so die Texte, die haben das überhaupt nicht nachvollziehen können.
Links liegen gelassen fühlte er sich auch vom freien Radio in Erfurt.
Das Radio Frei zum Beispiel auch. Ja, die haben das auch nie unterstützt. Und so meine Platten und alles. Leider haben die das auch nie gemacht.
Insgesamt prallen da wahrscheinlich zwei Welten aufeinander. Zeitsprung. 19. Dezember 2016. 11 Menschen sterben. 67 sind schwer verletzt, nachdem in Berlin ein LKW durch den Weihnachtsmarkt am Wittenbergplatz fährt.
Genau als dieser Amri wohl mit seinem Wagen in Berlin durch den Weihnachtsmarkt gefahren ist und wir sind 3 Stunden vorher auch über diesen Weihnachtsmarkt gelaufen. Dann am nächsten Tag bin ich wieder in meinen Zug gestiegen. Und ich hatte einen Rucksack dabei. Scheiße, ich hatte selber Angst, was in meinem Rucksack drin ist. Und die ganzen Leute auch so. Ich hatte richtig groß Vollbart gehabt, so schwarze Augen, ne? Und ich habe sofort auch gedacht, scheiße, jeder denkt bestimmt, ich habe da jetzt was drin.
Dieser Tag war wie ein Wendepunkt. Da passierte auch was mit der arabischen Community in Erfurt.
Ja, dann war allgemein die Stimmung irgendwie voll krass. Ja, die alle Araber, auch in Erfurt so, die haben wirklich gesagt, ey, es ist wirklich gerade überhaupt gar nicht gut hier überhaupt. Sie trauen sich fast gar nicht auf die Straße. Es war so eine brenzliche Pogromstimmung schon wieder gewesen. Und da habe ich mir einfach gedacht so, dass es so viele Leute gibt in Erfurt, auch in Erfurt, die so richtig in der Gesellschaft eigentlich angekommen sind, sich integriert haben, irgendwo arbeiten, auch deutsche Freunde haben und alles und trotzdem so dann so krass immer wieder damit zu kämpfen haben.
Thüringen und Sachsen sind seit Jahren Dreh- und Angelpunkte der rechtsradikalen Bewegung und des rechten Terrorismus in Deutschland. Hier formierte sich der NSU, der nationalsozialistische Untergrund, um Beate Zschäpe. Doch das Wort Terrorist bringt bei vielen Thüringern und Sachsen eher andere Assoziationen ans Licht, meint Sonnera.
Wenn du schwarze Haare hast und schwarze Augen hast, bist du halt einfach ein Nafri oder ein Terrorist oder irgendwas, wirst du über den Kamm geschert. So.
Drehen wir die Zeiger der Zeit einfach weiter ins Jahr 2019. Rashid steckt in einer schwierigen Phase.
Und ich habe in der Scheiße gesteckt vor so 2-3 Jahren. Und musste mir eine Wohnung suchen dann und so. Und das ging dann alles ziemlich schnell so und dann, ich hatte kein Geld und mit der Musik ist es gerade auch nicht so gut gelaufen und dann musste ich tatsächlich, ich habe mich mega krass viel beworben in Erfurt und nichts bekommen und zum Schluss hat mir ein Freund dann halt was gegeben, wo ich auf dem Bau arbeiten muss. Ich kenne das so, ich habe über 5 Jahre Abriss gemacht, aber ich musste dann halt voll auf dem Bau arbeiten gehen und stand dann halt da im Schneesturm bei -8 Grad mit der Schippe, habe an die ganzen tollen Rapper gedacht, die irgendwie alle ihr Live haben und so. Und ich stehe da irgendwie da für 400 Euro die Woche oder so. Und dieser Dominik steht da und sagt, los, jetzt nimm die Backsteine. Und die haben mich da als Esel halt auch benutzt. Und mir blieb nichts weiter übrig, als zu gehorchen und das zu machen, weil ich kein Geld hatte und die Miete bezahlen musste und so. Und das musste ich auch fast ein Jahr durchhalten, ehe ich dann so meinen Flavor wiedergefunden habe. Und das war echt krass, Mann. Das war wirklich unglaublich krass. Und da bin ich einfach halt mit Rechten auf dem Bau gewesen. Geh doch mal in Erfurt auf eine Baustelle mit ein paar Leuten so. Da wirst du entweder nur Polen oder nur Türken sehen, Kurden. Aber du wirst so auf den Baustellen ansonsten einen Haufen scheiß Faschos treffen. Bau ist halt nicht das höchste Niveau. Da sind sie halt ganz viele.
Was ihm da auf der Baustelle begegnet, ist nicht nur reine Sprücheklopferei.
Ich saß da im Pausenraum. Und es waren halt alles scheiße, deutsche, stolze Typen, die ja, sich die ganze Zeit über die Flüchtlinge krass aufgeregt haben. In dem Pausenraum saß da mit dabei. Und die haben dann immer so gesagt, na du nicht, aber hier, die hierher kommen und so. Ne? Und dann haben die sich ein Video angeguckt, wie dieser Massenmörder vor eine Moschee gegangen ist und auf Facebook live gepostet hat, wie der Leute in den Kopf schießt und so. Der hat richtig über 20 Leute oder was erschossen. Die haben sich das angeguckt und manchmal hat da noch jemand gezuckt oder sich bewegt und die haben das alles kommentiert. Ich habe es nicht gesehen. Und dann hat er richtig nochmal draufgeschossen, damit die Frau auch tot ist und das Kind und so. Ganz schlimm. Und die haben alle dabei gelacht und haben sich ausgefreut. Das wird hier auch kommen und so. Ja, und die haben sich totgelacht darüber. Da ist mir richtig schaurig geworden. So, Mist, unglaublich. Das kann man überhaupt gar nicht begreifen, so wie wahnsinnig und böse die sind.
Rassismus auf dem Bau zieht sich nicht nur durch die Belegschaft. Die Chefetagen und Bauherren treffen genau den gleichen Ton, bestätigt Sonra.
Auf meinem Ausweis steht ja immer noch Steffen Schmidt. Und dann hieß es, ja, sag dir nicht, dass du Rashid heißt. Wenn du Rashid heißt, kannst du es vergessen. Die nehmen nur Deutsche. Die nehmen nur Deutsche. Die nehmen gar nichts. Ich habe auch da mal mitbekommen, wie der Chef aus meiner Firma ein Angebot bekommen hat von einem Bauherrn aus Mecklenburg-Vorpommern, der ein großes Projekt in Thüringen, Bauprojekte starten wollte und gleich von vornherein gesagt hat, dass dort nur Deutsche arbeiten werden. Es gibt keine Ausländer auf diesen Baustellen.
Von einem Guerillakrieg träumte sein Boss.
Und dieser Chef saß dann auch mit jemand anderen zusammen und dann haben sie sich über den Guerillakrieg unterhalten, dass endlich was passieren muss in Deutschland, dass es alles nicht so weitergeht. Vor 2-3 Jahren war das, war nicht in den 90ern oder so, ne?
Nein, diese Ereignisse sind taufrisch im Vergleich. Das war 2019.
Und der Dominik, mein Chef, hat halt sowas gesagt wie, ja, ich höre Lanzer, ich höre Störkraft, ich habe nichts gegen Türken, aber die mit ihren Dumpingpreisen, ne, das geht nicht. Und so reden die dann halt, ne? Und dann habe ich einfach nur gedacht, Mann, Mulla, ich stehe hier mit 40 Jahren, ich mache seit 20 Jahren brotlose Kunst und werde nicht gehört und muss zum Schluss auf einer Baustelle wieder mit scheiß Faschos stehen in Erfurt. Und dann habe ich mir gedacht, scheiße, nee, Mann, dann habe ich einfach einen Track geschrieben darüber und ein Video gedreht, was bleibt mir anderes übrig.
Dabei will sich Sonne Ra gar nicht so sehr mit politischen Themen in seiner Musik befassen.
Ich bin tatsächlich kein politischer Rapper. Ich sage immer wieder, was mir passiert ist, ist politisch. Ich bin eigentlich so ein funky Dude, der gar nichts damit zu tun haben will. Ich bin nicht so ein groß politisch denkender Mensch und so. Aber was mir passiert ist politisch und das spiegele ich dann zurück so.
Dennoch positioniert er sich ganz klar gegen Rassismus, gegen sämtliche Zuschreibungen und gegen das Labeln von Menschen.
Labels, so. Und es ist, glaube ich, eine Art Entwicklung und ein Wandel und ein langer Weg, bis das Ungleichgewicht nicht mehr so existiert, dass wir ein Gleichgewicht haben, in dem wir alle gleichberechtigt existieren können.
Mit jüngeren Selbstbezeichnungen, die alte rassistische Begriffe überschreiben sollen, tut sich Sonra schwer.
Ich glaube, so manch einer nimmt das auch einfach zum Profilieren und so und redet dann einfach, ja, ich bin schwarz, ja, ich bin das und ich bin POC und so und ich bin das. Und das ist auch alles wichtig, das muss alles passieren. Aber ich bin schon 95 mit der Jacke rumgelaufen, wo drauf stand, der Devil is Corp, Long Hair, Blue Eyes. Ich bin schon in meinem Kopf schon weitergegangen.
Sonne Ra will sich nicht einer Gruppe oder Großgruppe zuordnen lassen.
Jeder hat das Recht, sein eigenes Label zu bestimmen und kann sich nennen, wie er möchte. Und ich möchte nicht zu irgendeiner Gruppe und zu einer Großgruppe dazugehören. Ja, du bist ja jetzt POC. Für mich ist das eine Beleidigung auf jeden Fall, so wenn du das sagst zu mir. Ich finde das beleidigend, dass ich irgendwelche schlauen Menschen, die politisch korrekt Faschisten inzwischen geworden sind, mir erzählen wollen, was ich bin. Ja, bitte. Ihr müsst sich die ganze Zeit um meine Identität kämpfen, dass jetzt irgendwelche schlau studierten Menschen, die politisch ganz krass sind, irgendwie dann sagen, ja gut, du bist jetzt das, du bist jetzt dies. Damit komme ich überhaupt gar nicht mehr klar. Wir sind hier in der Minderheit und wir müssen uns gegenseitig entwickeln und inspirieren. Aber ich bin wirklich kein Freund von den Labels. Ist aber im Moment wahrscheinlich noch nötig.
In seinen Augen sind Begriffe für Hautfarben lediglich politische Kampfbegriffe, die eine menschenverachtende Agenda rechtfertigen und durchsetzen sollen, die letzten Endes ausgrenzen.
Man braucht einen politischen Begriff und das ist schwarz. Und ganz ehrlich, mit den ganzen Farbenkram kommt mir das alles ziemlich dumm vor, wenn Leute sagen, sie sind weiß oder sie sind schwarz und so und das auch so nacherzählen. Das ist die Sprache von solchen Typen wie William Lynch. Ne, könnt ihr mal googeln da draußen, den William Lynch und seine Gesetze, die er gemacht hat, um Leute zu unterscheiden, um nach Hautfarben zu kategorisieren und so weiter. Woher kommt der Begriff schwarz überhaupt? Was hat das zu bedeuten? Woher kommt das? Kommt nicht aus Afrika. Ihr werdet keinen Afrikaner sehen, der sich, sagt in Afrika, ich bin schwarz. Es ist in Amerika passiert und es ist vor allem zur Legitimierung von der Sklavenhalterei so gewesen, dass sie das in ihre Religion eingebaut haben, dass das alles von Gott so gewollt ist. Ich glaube, es ist ein Wandel der Zeit und ich glaube nicht, dass Menschen schwarz und weiß sind. Wer ein Mensch schwarz und einer weiß, dann wäre das Kind grau. Und ich habe noch nie ein graues Kind gesehen.
Was Sonne Ra auch stört, sind Künstlerinnen, die sich mit ihrer Hautfarbe zu profilieren versuchen, obwohl sie im bisherigen Leben kaum oder keine Diskriminierungserfahrung machen mussten. Beispiele nennt er aber nicht.
Es gibt tatsächlich auch Künstler, die sich damit jetzt in den Vordergrund stellen, damit nie was zu tun hatten und auch nie diese Probleme hatten. Schlimmstenfalls wurden die mal von der Oma im Bäcker dumm angeguckt. Stellen sich jetzt so hin, als wenn sie so, ja, und es ist so hart hier und so und Rassismus und ja, es fällt mir auf, ich bin schwarz und so. Die Leute wissen nicht mal, woher schwarz und weiß kommt.
Für Rashid erscheint jetzt vor allem eins wichtig, klare Grenzen zu ziehen und sich klar zu positionieren.
Wir müssen radikal sein und kompromisslos und müssen sagen, bis hierhin und nicht weiter. Und wenn ihr drüber geht über die Grenze, rasten wir alle aus.
Und eine Sache gibt er allen noch mit auf den Weg.
Jumbo Jumbo, Leute, bleibt stark in Dresden und Umgebung und ich küsse eure Bauchnabel.